Ich habe dir und mir letzte Woche die Frage gestellt, gibt es einen Preis, für den du Jesus verraten würdest oder verlassen würdest, so ein bisschen leiser treten würdest, faule Kompromisse eingehen würdest in deiner Nachfolge? Weißt du, wenn du irgendwo den coolen Jungen haben könntest oder das fesche Mädel oder die Karriere oder den Job oder das Ansehen oder den Ruhm oder den Sex, was immer es ist, hast du einen Preis. Wir haben letzte Woche Judas gesehen, der bereit war, Jesus zu verkaufen. Aus Habsucht, vielleicht auch aus Enttäuschung, weil Jesus seine Erwartungen nicht erfüllt hat, das Messiasbild, was er und die Juden seiner Zeit gehabt haben. Und übrigens, das wird auch mit uns passieren. Seine Pläne sind höher als unsere Pläne. Es wird gar nicht ausbleiben, dass du dann und wann enttäuscht werden wirst von Gott. Und die Frage ist dann, wie gehst du damit um in deinem Herzen? Judas war bereit, Jesus zu verkaufen. Und die Leiter Israels waren bereit, den Preis auf den Tisch zu legen. Diese Versuchung ganz konkret zu machen. Und der Teufel beobachtet unser Leben, der kennt unsere Schwächen genau. Und deswegen ist es gut, wenn wir darauf im Voraus vorbereitet sind, dass solche Dinge kommen werden in unserem Leben. Versuchungen, die so wirklich ans Eingemachte gehen, wo es wirklich drauf ankommt, entscheide ich mich für Jesus oder halt für diese andere Sache? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Dass wir gebahnte Wege haben in unserem Herzen, wie es heißt, wenn diese Versuchung kommt oder wenn wir enttäuscht werden von Gott. Judas war nicht vorbereitet und er nahm die Kohle. Vers 16, lass uns da nochmal lesen. Und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Und jetzt lesen wir Vers 17 weiter. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, es war der Donnerstag, aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir das Passamahl zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe. Bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Also aus den Parallelstellen wissen wir, es waren konkret Petrus und Johannes. Und sie bereiteten das Passa. Das Fest der ungesäuerten Brote hat 7 Tage lang gedauert. Das war ein Fest zur Erinnerung an den Auszug Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Und beim ersten Abendessen an diesem Fest wurde das Passamahl gefeiert und dafür wurden die Passalämmer geschlachtet. Das Passa war natürlich eine Erinnerung an Gottes Verschonung vor dem Gericht durch das Blut eines unschuldigen, vollkommenen Lammes, was die Israeliten auf die Türpfosten ihrer Häuser gestrichen haben. Und das ist natürlich ein Bild für das Lamm Gottes, Jesus, der hinwegnimmt die Schuld dieser Welt, der die Strafe und das Gericht, das wir verdient haben, auf sich nimmt und diese Schuld, die uns von Gott trennt. Also Jesus hat sein Leben zu unserer Versöhnung gegeben und er hat es getan am Passafest. Er hat dieses Bild erfüllt. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den 12 zu Tisch. Der jüdische Tag begann mit dem Sonnenuntergang. Also Jesus wurde an demselben Tag, als er Passa gefeiert hat mit seinen Jüngern, das letzte Abendmahl gefeiert hat, auch gekreuzigt. Und sie lagen miteinander zu Tisch. Wie ihr wisst, damals, die Leute hatten niedrige Tische und dann sind sie so bei Tisch gelegen und haben hier reingeschaufelt. Es war damals normal. War nicht, dass die irgendwie betrunken waren, unterm Tisch gelegen sind oder so, sondern das war ganz normal. Man ist zu Tisch gelegen und hat im Liegen gegessen. Ist heute noch so im Nahen Osten bei den Beduinen oder so. Und sie lagen zu Tisch. Und das Miteinander essen, das war so das tiefste Zeichen der Verbundenheit, der Freundschaft. Und wir sehen hier, Jesus ist mit allen seinen Jüngern zu Tisch gelegen, inklusive dem Judas. Er hat den Judas nicht ausgeschlossen. Jesus hat Judas geliebt, er hat bis zuletzt um ihn geworben und ich glaube, er hatte bis zuletzt die Möglichkeit noch umzukehren von seinem Vorhaben. Und wir sehen jetzt als Teil seines Werbens um das Herz von Judas, nimmt ihm Jesus jetzt seine religiöse Maske ab. Und er deckt es auf, was in seinem Herzen drinnen ist. Kommt es vor, dass wir Masken tragen? Ab und zu mal? Vielleicht auch, wenn wir als Gemeinde hier zusammenkommen? Dass wir uns geistlicher geben, als wir vielleicht gerade wirklich sind. Kann es vorkommen? Ich habe gehört, irgendwo in Australien, gell, ist das schon mal passiert. Masken tragen, dass wir vorgeben, alles ist okay, wenn da wirklich Sünde und Kompromiss in deinem Herzen und in deinem Leben ist und Rebellion. So dass wir unehrlich sind vor unseren Geschwistern, vor Gott eigentlich auch, und dass wir einander was vorspielen. Kommt das vor? Dass wir uns vielleicht sogar streiten auf dem Weg im Gottesdienst und dann, sobald wir die Tür reinkommen, Halleluja, preis dem Herrn, hey, alles gut. Wir sind die geistigsten Menschen auf Erden. Aber das ist schädlich, Heuchelei und Unbußfertigkeit, so das Verstecken von Schuld, das ist schädlich für unsere Seele. Das verhindert echte Vergebung, das verhindert echte Heilung, das hält unser Herz fern von Gott. Ich denke an David, der nach seinem Ehebruch mit Bathseba, der Frau eines seiner treuesten Soldaten, erstmal die Sünde versteckt hat. Und nach außen hin hat er sogar super geistlich ausgesehen. Oh, da ist David, dieser barmherzige König, der nimmt hier die Witwe seines Soldaten auf und heiratet sie und kümmert sich um sie. Oh Mann, ist der David nicht ein super toller geistlicher Mann, was der alles macht, wie der sich aufopfert für diese arme Witwe. Der David hat das geschickt eingefädelt. Der hat alle an der Nase rumgeführt. Aber Gott können wir natürlich nichts vormachen. Und ich bin froh, dass uns David in den Psalmen sein Herz offenbart. Im Psalm 23, da sehen wir, wie es dem David ging. In dieser Zeit der Heuchelei, in der er seine Schuld nicht bekannte, sondern diese Masken getragen hat und versucht hat zu verstecken. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne aufschlagen, Psalm 32, wir werden da ein paar Verse lesen. Psalm 32, Vers 1. Glücklich der, den Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist, also keine Unehrlichkeit, nicht dieses heuchlerische Maskentragen. Und dann sagt er hier, als ich schwieg, als ich meine Schuld nicht bekannte, sie nicht zugab, da zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Nacht oder Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Also David sagt in poetischer Form, ich bin ausgetrocknet in meinem Inneren. Ich bin innerlich kaputt gegangen. Und dann hat Gott in seiner Gnade David diese Sünde aufgedeckt durch den Propheten Nathan, den er zu ihm geschickt hat. Und er hat dem David die Maske abgenommen. Er hat es getan durch eine Geschichte, die er David erzählt hat. Und er hat diese Maske runtergerissen. Genauso wie es Jesus getan hat mit der Frau am Jakobsbrunnen, mit der er sich so nett unterhalten hat über Wasser und lebendiges Wasser. Und sie hat da mitgemacht und dann hat Jesus gesagt, naja, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt gerade zusammenlebst, der ist auch nicht dein Mann, mit dem bist du auch nicht verheiratet. Und er hat so diese nette, religiöse, ja, alles okay, Maske abgenommen und Klartext gesprochen mit dieser Frau. Und so hat Nathan David konfrontiert mit einer Geschichte, die ihm das Böse illustriert, das er getan hat. Und dann hat er zu David gesagt, 2. Samuel 12, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Und er hat ihm angekündigt, es wird Konsequenzen haben, so wie Sünde immer negative Konsequenz mit sich bringt in unserem Leben. Das ist ganz natürlich angelegt. Und David hat reagiert auf diese Konfrontation. Nachdem seine Schuld aufgedeckt war, ist David wirklich umgekehrt und hat Buße getan. Und so lesen wir weiter im Vers 5, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Und im Psalm 51, wenn ihr ein paar Seiten weiterblättern wollt, da sehen wir dieses Gebet, können wir das lesen. Psalm 51, Vers 3. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Seht ihr, David spricht hier von seiner Sünde. Er macht es nicht länger irgendwie klein oder redet es irgendwie schön. Er redet sich auch nicht mehr raus und sucht die Schuld bei jemand anderen, irgendwelche Ausreden, irgendeinen Mitschuldigen. Ah, die Bathseba, die wollte das auch und überhaupt, die hat dann nackt gebadet und so. Und meine Frauen, die ich eh schon hatte, die wollten nicht mit mir. Und der Uriah hat seine Frau vernachlässigt. Und hey, ist doch klar, mein Ehepartner ist schuld dran, dass ich mit den anderen ins Bett gehe. Nicht? Wie oft hört man das? Und ich kann nichts dafür. Ich bin da am Dach meines Hauses gesessen und mir war langweilig. Und dann hüpft mir plötzlich diese Versuchung auf dem Bildschirm. Was hätte ich schon machen sollen? All das hat David nicht getan oder nicht länger getan. Er spricht von seiner Sünde vor Gott. Nenn es beim Namen. Und er sagt im Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht erfunden bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Noch gegen viele andere, Bathseba, Uriah und ganz viele andere auch, aber vor allem gegen Gott. Und es hat sein Herz gebrochen. An einer anderen Stelle spricht er davon, dass die Nationen an Gottes Namen lästern wegen seiner Sünde. Und das hat ihn bedrückt. Vers 8, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Das stimmt. 1. Johannes Kapitel 1. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln, leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, Ehrlichkeit, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann kommt diese Freude unseres Heils, von der David gesprochen hat, wieder zurück in unser Herz. Statt dieser Dürre in unserem Herzen, dieser geistlichen Dürre. Wow, Gott sei Dank für seine wunderbare Gnade. Sündenerkenntnis, Buße, Umkehr, das hat irgendwie so einen negativen Touch bei uns, aber ist es gar nicht. Das ist eine wunderbare, wunderschöne, befreiende Sache. Hey, das befreit, das versöhnt, das heilt. Wir haben einen wunderbaren Gott, der uns erlöst hat, bei dem wir unsere Schuld abladen können und bekennen können. Und das ist eine wunderbare, heile Sache. Okay, naja, vielleicht verlierst du dein gefegtes Ansehen vor ein paar Menschen. Ja, das kann sein. Und das ist okay. Aber du gewinnst so viel mehr dabei. Obwohl Menschen, glaube ich, im Endeffekt haben mehr Respekt vor einem ehrlichen Sünder, der ehrlich umkehrt und Buße tut, als vor einem Heuchler, der sie belügt. Am Ende kommt es ja meistens doch irgendwann raus. Und wir können selbst in unserer Buße, nachdem wir missgebaut haben, immer noch gute Vorbilder sein. Für unsere Geschwister, auch für unsere Kinder. Dafür, wie man richtig umgeht mit Schuld. Nämlich, dass wir sie bekennen, dass wir dazu stehen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir umkehren davon, statt es zuzudecken und irgendwas vorzuheucheln. Ich meine, gerade unsere Kinder beobachten uns und die lernen von unserem Leben, von unserem Vorbild, wie sie umgehen können, wenn sie versagt haben. Also so als Eltern, auch als Leiter, allgemein als Nachfolger Jesu, denkt nicht, ihr müsstet immer so tun, als wäre alles okay und hättet ihr alles im Griff. Nee, erstens glaubt euch das eh keiner. Und zweitens ist es gut, wenn wir unsere Fehler zugeben, auch vor unseren Kindern, wenn wir sie um Vergebung bitten, wenn wir gesündigt haben gegen sie. Das lehrt ihnen auch einen guten und heilen Umgang mit ihrer eigenen Schuld. Wir tun ihnen nichts Gutes, wenn wir immer so die Starken und die Tollen spielen, die nie einen Fehler machen, die sich immer rausreden. Hey, das ist nicht heil für dich selbst und das ist auch sonst für niemand anderen heil. Das ist super stressig, eine Lüge zu leben. Es macht krank und es hilft auch niemand anderen. Also, Mut zur Ehrlichkeit, Mut zur Offenheit, Mut zur Umkehr. Und ich möchte dich da ganz konkret herausfordern, wenn du heute hier bist mit irgendeiner Last, einer Schuld, die du mit dir rumträgst und die du so versuchst zu verstecken. Ich meine, keiner von uns ist perfekt, aber wenn du wirklich sowas rumträgst, so eine Sache, die du zudeckst und wo du heuchelst, wo du versuchst, Leuten was vorzumachen, dann bekenn das Gott. Bring deine Schuld Gott. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen. Es auszusprechen, zu sagen, ja, das ist Mist. Und wir werden heute noch Abendmahl feiern. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Ihm deinen Mist zu bringen. Und ich möchte dich auch herausfordern, bekenn es auch einem Mitmenschen. Vielleicht dem, gegen den du gesündigt hast, dass du immer um Vergebung bittest und es offenlegst, sagst, hey, das ist Mist, bitte um Vergebung. Oder sonst vielleicht einem Bruder oder einer Schwester deines Vertrauens. Mach diesen Schritt, dass du diese Maske bewusst ablegst. Du musst dich nicht nackig machen vor allen und der ganzen Gemeinde, der ganzen Welt, aber kehr um von dieser Heuchelei. Sei offen. Schieb's nicht länger weg, schieb nicht länger irgendwem anderen den schwarzen Peter zu. Übernimm du die Verantwortung für dein Mist. Steh dazu. Bekenn es und lass dir vergeben. Dafür ist Jesus gekommen, um uns Sünder zu befreien. Und es wird eine befreiende, wunderbare Erfahrung sein. Und das vorauslesen, alles, was wir in den nächsten Wochen studieren werden, Jesu Leiden für uns, das hat Jesus für dich getan. Er liebt dich. Er ist gekommen, um dich und mich zu versöhnen, zu befreien. Also lasst uns das annehmen und nutzen, was er für uns getan hat. Lasst uns mit Freimut, mit Zuversicht, wie es im Hebräerbrief heißt, vor den Thron seiner Gnade kommen. Er liebt dich und er liebt auch Judas und so deckt Jesus auch das Verborgene unter seiner Maske auf. Und das wird er auch bei dir machen, wenn du es nicht selbst tust. Es selbst zu tun ist der einfachere Weg. Aber Jesus wirbt hier um Judas, gibt ihm Gelegenheit umzukehren. Und ich mag das an Jesus, wie sanft er eigentlich ist. Zuerst sagt er so ganz allgemein, sagt, oh Judas, du Sünder, komm mal hier nach vorne vor allem und bekenne deine Schuld. Nee, macht er nicht. Seht hier, während sie aßen, Vers 21 sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt, können wir nachempfinden, waren bestürzt. Und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Er aber antwortete und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Markus 14 in der Parallelstelle sagt, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, wird mich überliefern. Also erstmal so sehr allgemein. Die Jünger sind erschrocken. Sie haben nicht gewusst, dass es der Judas war. Keiner hat den Judas verdächtigt. Mein Judas war der, dem Jesus die Kasse anvertraut hatte. Nach außen hin war Judas so der Vorzeigejünger. War nicht so ungeschliffen wie der Petrus vielleicht oder Johannes und Jakobus, die Donnersöhne, die Zornbinkeln. Und die Jünger sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Ich mag die Demut dieser Jungs hier. Was würdest du sagen in der Situation? Würdest du es für möglich halten, dass du den Herrn verratest? Vielleicht, wenn so die richtige Versuchung daherkommt? Oder bist du überheblich und sagst, oh, ich würde nie. In den Sprüchen 16 heißt es, Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut, Stolz macht uns unvorsichtig und macht uns auch super unbarmherzig mit denen, die gefallen sind. Das ist keine heile Herzenshaltung. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und nachdem Judas nicht reagiert, wird Jesus spezifischer. In der Parallelstelle im Johannesevangelium, Johannes 13, da fragen die Jünger nochmal konkret nach. Also Petrus und Johannes. Vers 26, Johannes 13. Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Deckt es auf, wer es ist. Und hier im Vers 24 sagt er, der Sohn des Menschen, damit bezeichnet Jesus sich selbst, geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert werde. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Also eine klare Warnung. Aber leider heuchelt der Judas weiter. Vers 25, Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. So wie die anderen, oh, ich bin es doch nicht. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt, doch du bist es. Und in Johannes 13 lesen wir, und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn und Jesus spricht zu ihm, was du tust, das tu schnell. Durch seine Unbußfertigkeit öffnet Judas sich für den Bösen. Und nachdem er sich nicht umstimmen hat lassen, sagt Jesus zu ihm, tu es schnell. Tu es jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Und wir lesen da auch weiter, keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies gesagt hatte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Und nachdem Judas, der Verräter, jetzt die Gemeinschaft, die Gesellschaft verlassen hat, feiert Jesus das letzte, also das erste, letzte Abendmahl mit seinen 11 Jüngern. Das Abendmahl ist ein Mahl für die Gläubigen. Und so, wenn du noch nicht persönlich glaubst, dann ist eine wunderbare Gelegenheit, das zu ändern. Dann kehr um, vertrau dich Jesus an und feier Abendmahl mit uns. Oder wenn du noch nicht bereit bist dafür, dann nimm nicht dran teil. Jeder prüfe sich selbst. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Das feiern wir gemeinsam, um unsere Einheit mit Jesus und auch unsere Einheit in Jesus auszudrücken. Vers 26. Während sie aber aßen, also das Passamahl aßen, nahm Jesus Brot und segnete oder dankte, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Diese Worte Jesu, das ist mein Leib, die waren und sind Anlass für viel Uneinigkeit in der Gemeinde Jesu. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was das Abendmahl bewirken soll. Also da gab es schon lange, lange Zeit in der Kirchengeschichte immer wieder Diskussionen drüber, wie das denn gemeint sei. Also konkret im 11. und im 9. Jahrhundert gab es in der Kirchengeschichte so große Diskussionen darüber. Und noch heute haben die Katholiken und die Evangelischen eine unterschiedliche Sicht. Und auch die Lutheraner und die Reformierten, Luther und Zwingli, haben sich deswegen entzweit. Abendmahl-Thematik. Fakt ist, dass Jesus gegenwärtig ist beim Abendmahl. Jesus ist Gott, er ist allgegenwärtig. Und wenn wir uns in seinem Namen versammeln, dann ist er mitten unter uns. Der Streit ist es oder war es, ob darüber hinaus Jesus auch leiblich in dem Brot und in dem Wein gegenwärtig ist? Und wenn ja, wie genau? Die Katholiken haben nach dieser Diskussion im 11. Jahrhundert die sogenannte Transsubstantiationslehre festgeschrieben. Müsst ihr euch nicht merken, aber vielleicht hört ihr das mal. Also Substanz, wissen wir schon, es geht um die Substanz, was dieser Wein und das Brot ist. Und Trans heißt Veränderung, eine Veränderung in der Substanz. Das lehrt die katholische Kirche, dass das Brot und der Wein zu Leib und Blut Jesu werden, wenn der Priester die Einsetzungsworte spricht. Deswegen sagen die Katholiken, das ist die Wandlung. Also Brot und Wein werden zum Blut und zum Leib Jesu. Die äußere Form bleibt zwar gleich, aber das Wesen der Elemente verändert sich, lehrt die katholische Kirche, und zwar bleibend. Ich glaube, die orthodoxe Kirche versteht es auch so, aber nagelt mich nicht fest darauf. Luther hat es leicht anders gesehen. Lutheraner nennen es Konsubstantiation. Kon heißt mit. Also sie sagen, während der Abendmahlsfeier wird der wahre Leib und das wahre Blut Jesu in, mit und unter den Elementen Brot und Wein ausgeteilt. Also Brot und Wein werden nicht verwandelt, aber der Leib und das Blut Jesu mischen sich darunter, sage ich mal so salopp. Ich weiß nicht, ob die Theologen sagen würden, das wäre jetzt korrekt ausgedrückt. Aber während dem Abendmahl auf jeden Fall ist da eine leibliche Realpräsenz von Jesus, so nennen sie das. Also wieder wirklich leiblich gegenwärtig in den Elementen irgendwie. Ulrich Zwingli, wie schon andere in diesen Diskussionen im 9. und im 11. Jahrhundert, er hat gesagt, dass diese Elemente nur symbolisch sind. Jesus ist geistlich anwesend beim Abendmahl, aber nicht wirklich leiblich. Auch der Reformer Calvin vertrat diese symbolische Auffassung, aber er sah das Brot und den Wein als Gnadenmittel, durch den der gläubige Christus empfängt. Also mehr so eine bildliche Auslegung. Ich persönlich bin da eher bei Zwingli und bei Calvin bei diesem Thema. Jesus war als Mensch in seinem Leib gegenwärtig, als er dieses Brot in seine Hände nahm und gesagt hat, dies ist mein Leib. Wenn ich sage, das ist etwas, dann kann das ja eine Aussage über die Natur einer Sache oder einer Person sein. Zum Beispiel, wenn ich sage, das ist Brot oder das ist Papier. Es kann aber auch eine Repräsentation meinen. Zum Beispiel, wenn ich dir ein Foto von meinem Bruder zeige und sage, das ist mein Bruder, dann ist es keine Aussage über das Papier, über die Natur dieses Papiers oder dieses Fotos. Nee, dieses Bild auf dem Papier repräsentiert meinen Bruder. Okay, oder wenn ich es dir auf einer Landkarte zeige, das ist Grünstadt, dann ist es ein Bild eben. Eine Repräsentation. Und ich glaube, so hat Jesus es auch gemeint beim Abendmahl. Ich glaube, das Abendmahlverständnis sollte sowieso keinesfalls irgendwie ein Anlass für Spaltung oder Streit sein. Meiner Meinung nach verfehlt diese ganze Debatte die Aussageabsicht von Jesus. Das Wichtigste ist nicht, ob das Brot sein Leib ist oder diesen bildlich repräsentiert. Ich weiß gar nicht, ob die Jünger in dem Moment solche philosophischen Gedankengänge überhaupt angedacht haben, als Jesus das Brot in die Hand nahm. Das ist wahrscheinlich eher so ein westliches, griechisches Phänomen. Sondern es geht um ihn. Ich glaube, es soll etwas darstellen, was er für uns getan hat. Das Wichtige ist nicht, was das Brot ist, sondern was Jesus damit gemacht hat. Also, ich habe hier Brot mitgebracht, so ungefähr haben die Brote damals ausgesehen. Jesus hat gesagt, seht, das ist mein Leib. Und dann, was hat er gemacht? Und dann hat er es verteilt. Wenn du jetzt am Tisch gesessen wärst und Jesus hätte das gesagt, das ist mein Leib, was hättest du gedacht? Was bedeutet es für dich, wenn jemand so eine Handlung macht? Er sagt, das ist mein Leib und dann ihn zerrissen hat. Spricht von seinem Tod, oder? Sein Leib, sein Leben, das er für uns gegeben hat, dass er sich brechen hat lassen für uns, damit etwas für uns und etwas mit uns passiert. Denk an Jesaja 53. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, ist unsere Beziehung mit Gott geheilt worden. Das hat er für dich getan. In seinem Leib, in seinem irdischen Leben. Er hat ein sündenloses Leben gelebt, was du nicht leben kannst. Und er hat es für dich eingesetzt. Und er sagt, es ist für dich, hier, nehmt, esst bildlich, nehmt es an. Erinnert uns an Johannes 6, als Jesus den Juden gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und er hat ihnen gesagt, sie sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken, also total unkoscher für die Juden. Hat viele vor den Kopf gestoßen und viele haben ihn verlassen. Jesus hat es geschafft, seine Gemeinde mit einer Predigt leer zu predigen. Leute haben ihn verlassen. Und Jesus sagt dann danach, das ist geistlich zu verstehen. Diese Worte sind Geist und Wahrheit. Er wollte die Menschen zu einem geistlichen Verständnis animieren, gerade dadurch, dass er solche krassen Bilder verwendet, um sie von ihrem irdischen, materiellen Denken runterzuholen. Und wenn wir Johannes 6 durchlesen, ist das Essen und das Trinken seines Fleisches und seines Blutes ein Bild dafür, zu ihm zu kommen und an ihn zu glauben. Ist parallel, wenn ihr euch das durchlest, wird es klar aus dem Kontext. Und das dürfen wir im Abendmahl tun. Wir dürfen uns geistlich nähern an der Person Jesu, an dem, was er für uns getan hat. Das gilt für uns, das hat er für dich getan. Der Vollkommene für den Unvollkommenen. Er hat sein perfektes Leben gegen dein unperfektes Leben getauscht. Er hat deinen Platz als Gesetzesbrecher eingenommen, damit du seinen Platz als Sohn oder Tochter Gottes einnehmen kannst. Er hat deine Schuld bezahlt und gesühnt. Und das musst du dir aneignen durch Glauben. Also brauchst du Vergebung von irgendeiner Schuld? Brauchst du Versöhnung mit Gott? Brauchst du Befreiung? Brauchst du Beziehung zu Gott? Stärkung in deiner Beziehung mit Gott? Hier, es war für dich. Er hat es für dich getan, diese wunderbare Gnade Gottes. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Also Jesus sagt selber, das ist das, was in dem Kelch drin war, den er in der Hand gehalten hat, die Frucht des Weinstocks. Also Wein. Aber dieser Wein war ein Bild für das Blut Jesu. Und wenn wir sprechen von dem Blut, dann sprechen wir wieder von seinem Leben. Das Leben ist in dem Blut, heißt im Alten Testament. Blut symbolisiert das Leben, das er für uns gegeben hat. Opfersprache des Alten Testaments. Das war das Opfer im Neuen Testament. Das Blut des Bundes, sagt Jesus hier. Das erinnert uns an 2. Mose 24, an die Einsetzung des Alten Bundes. Gott hat Mose das Gesetz gegeben. Und dann haben sie Opfertiere geschlachtet. Und dann heißt es da, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Und dann aßen Mose und die Ältesten Israels auf dem Berg in Gottes sichtbarer Gegenwart. Und sie haben da ein Mahl mit ihm sozusagen gehalten. Wir könnten sagen, das Hochzeitsmahl. Als Gott Israel geheiratet hat. Das Hochzeitsmahl nach der Bundesschließung. Das Abendmahl ist ein Bundesmahl. Das erste Abendmahl war sozusagen unser Bundesmahl. Petrus schreibt im 1. Petrus 2 an die Christen in Kleinasien, dass sie auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also seht ihr die Parallelität hier zu dem ersten Bund? Hier, Jesus, er war das Opfer des neuen Bundes. Und da ist was mit den Jüngern passiert, was korrespondiert mit dem, was mit dem Volk Israel, mit den Leitern Israels passiert ist im Alten Testament. Der neue Bund hat den alten Bund abgelöst. Gott hat im Alten Testament schon einen neuen Bund verheißen. Jeremia 31. Wer mitlesen will, Jeremia 31, Abvers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen Bund haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer den Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkenn den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen. Von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und das hat Jesus möglich gemacht durch sein sündenloses Leben für uns und seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für uns. Und hier, bevor Jesus an das Kreuz geht und seine Jünger verlässt, gibt er ihnen ein Bild von dem, was er tun wird. Also für uns jetzt, für das, was er für uns getan hat. Vielleicht so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, ich gehe fort. Sagen wir, ich muss in den Krieg ziehen und ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Und ich gebe meiner Frau ein Hochzeitsfoto von uns, dass sie an mich denkt, an diesen Bund, den wir miteinander haben. Und das hat Jesus getan im Prinzip. Er hat ihnen ein Bild gegeben und hat gesagt, dies tut zu meinem Andenken. Also erinnert euch in Zukunft daran, wenn ihr zusammenkommt. Jesus ersetzt hier das Passamahl der Juden durch das Abendmahl. Das Passamahl war ein Erinnerungsmahl an die Erlösung Israels aus Ägypten und in weiterer Folge die Bundesschließung zwischen Gott und seinem Volk am Sinai. Und das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl für uns, für unsere Erlösung durch Jesus aus unserer Schuld. An diesen neuen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Erinnert uns daran, dass wir eine Bundesbeziehung haben mit Gott durch Jesus. Erinnert uns daran, dass er unser geistlicher Ehemann ist und wir seine Braut sind. Dass er der Herr ist, dem wir Gehorsam versprochen haben. Dass wir Annahme und Vergebung bei Gott haben und alle geistlichen Segnungen in Jesus. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil er es für mich verdient hat. Nicht wegen dem, was ich getan habe oder nicht getan habe, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Also ich darf erwarten, dass Gott mich annimmt und dass Gott mich segnet. Einfach, weil ich Jesus vertraue. Und auf das vertraue, was er für mich getan hat. Ich bin eins mit ihm durch Vertrauen. Also wenn wir Abendmahl feiern, ist es so, wie wenn ein altes Ehepaar, sagen wir Silberhochzeit oder goldene Hochzeit, feiern. Das Abendmahl, das wir feiern, ist ein Jubiläumsmahl. Erinnern sich an die Hochzeit, feiern ihre Ehe, feiern die Segnungen der Ehe. Betrachten vielleicht alte Hochzeitsfotos oder schauen sich ihr Hochzeitsvideo nochmal an. Die Hingabe, die sie aneinander gemacht haben, war, wenn ich zurückdenke, wo ich da gestanden bin und dann ist die Jennifer hier rein gekommen in die Kirche und zu mir, wow, das hat mich voll umgehauen. Ah, diese wunderbare, wunderschöne, reine Braut, die hier kommt, um sich mir hinzugeben, um diesen Bund mit mir zu schließen. Oh, wow. Das Betrachten, diese Fotos betrachten, diese Videos betrachten, das wärmt unser Herz. Das stärkt die Beziehung, das erneuert diesen Bund fürs Leben, die Hingabe, die Emotionen, das tut was mit uns als ganzen Menschen, der wir sind. Und das passiert, wenn wir Abendmahl feiern. Und wir feiern Abendmahl. Das Abendmahl ist nicht irgendwie so was Trauriges, wo wir vor allem so, oh nee, wir bösen Sünder. Und im ersten Korintherbrief heißt es doch, wer nicht würdig feiert, der feiert sich selbst zum Gericht und prüft euch. Und oh, ich bin nicht würdig. Oh, ich armer Sünder. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Im ersten Korintherbrief spricht Paulus über die Haltung, wenn wir Abendmahl feiern. Dass die Reichen den Armen nicht das Essen wegfressen sollen, ne, bevor sie Abendmahl feiern und selbstsüchtig sein sollen. Es geht um eine innere Haltung. Aber nicht, oh, ich Sünder, ich bin nicht würdig. Nee, gerade weil ich nicht würdig bin. Wenn wir gesündigt haben, lasst uns mit Zuversicht laufen zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit bekommen, gerade dann. Und so Abendmahl feiern ist nicht irgendwie was Trauriges oder was Ernstes, es ist ein Fest. Es ist ein Festmahl. Und wie bei einer Jubiläumsfeier denken wir nicht nur an das, was einmal war, sondern wir denken an das, was wir haben. Wir feiern das, was wir haben. Wir haben Gemeinschaft mit jemandem, der jetzt wirklich da ist. Jeden Tag bis zur Vollendung dieses Zeitalters, bis zum Hochzeitsmahl des Lammes in der Ewigkeit. Also Jesus ist da, wir dürfen Jesus begegnen im Abendmahl, wir dürfen ihm persönlich unsere Schuld bringen, uns stärken lassen, es ist Kommunion, es ist Gemeinschaft mit ihm, also es ist ein Gemeinschaftsmahl, nicht nur ein Gedächtnismahl, ein Gemeinschaftsmahl mit dem lebendigen Herrn. Wie gesagt, auch ein Gemeinschaftsmahl miteinander als Gemeinde, etwas, was wir gemeinsam tun. Wir sind gemeinsam der Leib Christi, wir sind gemeinsam die Braut Christi. Das eint uns, wenn wir uns um ihn versammeln. Und es ist auch ein Verkündigungsmahl. Im 1. Korinther Kapitel 11 schreibt uns Paulus, dass Jesus gesagt hat, so oft er dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und zwar vor dieser sichtbaren und der unsichtbaren Welt und auch meinem eigenen Herzen, wenn es mich verdammt, ich verkündige es mir, es gilt das, was Jesus für mich getan hat und das, was Jesus für uns verheißen hat. Der Bund gilt, die Ehe, die Verbindung mit ihm ist aufrecht, sie gilt. Es ist ein Hoffnungsmal, wir schauen voraus, dass dieses irdische Bild bald erfüllt sein wird in der Ewigkeit. Also wir sind so wie Soldaten, die mit diesem Bild der Geliebten in der Hand auf der Heimreise sind und voll Vorfreude sind. Oh, wow, das Bild ist schön, aber bald werde ich sie wiedersehen und wir werden Gemeinschaft haben von Angesicht zu Angesicht, eine ganz andere, neue Qualität. Hey, da verblassen alle irdischen Bilder, was für ein Fest es sein wird. Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Ich möchte euch noch kurz erzählen, wie ich persönlich Abendmahl feiere, praktisch. Wir dürfen unsere Masken ablegen, wenn wir zu ihm kommen. Ehrlich sein zu ihm. Wenn ich Abendmahl feiere, bekenne ich ihm meine Verfehlungen, meine Sünden, die mir bewusst sind. Und ich stimme mit ihm überein. Und ich sage ihm, ja, Herr Jesus, das ist falsch. Diese Gebetslosigkeit in meinem Leben oder ja, wo ich mit meinem Kind ungerecht war, was immer es gerade ist. Herr Jesus, das ist falsch. Das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Und ich bekenne ihm auch, dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe, dass ich seine Hilfe brauche. Aber dann komme ich mit Freimut vor seinem Thron der Gnade. Und ich danke ihm und ich sage ihm auch, aber danke Jesus, dass du da für diese konkrete Schuld bezahlt hast vor 2000 Jahren am Kreuz. Danke, dass du es beglichen hast. Danke, dass ich Vergebung dafür habe. Und ich nehme diese Vergebung auch wieder ganz neu an. Und ich betrachte das Bild meines Geliebten und was er für mich getan hat, dass er mich so aufopfernd lebt. Seine Hingabe, seine Liebe für mich. Und ich bete, dass es mein Herz wieder neu entfacht. Es tut was mit uns, wenn wir das Bild betrachten und es wärmt mein Herz. Das ist Abendmahl, ein Gedächtnismahl, ein Gemeinschaftsmahl, ein Hoffnungsmahl, ein Jubiläumsmahl und alles andere, was wir besprochen haben. Also habt ihr Bock, Abendmahl zu feiern? Wir werden es sowieso tun. Lass uns das gemeinsam tun. Lass uns an ihn denken. Bernd wird uns durchs Abendmahl leiten. Ich habe euch den letzten Vers unterschlagen. Da heißt es, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Ölberg, der Garten Gethsemane, der Ort der Versuchung, der Ort der Prüfung auch. Wenn wir von hier rausgehen, gehen wir hinaus auf das Schlachtfeld, sozusagen in diesen geistlichen Kampf zurück. Und ich möchte gerne Gottes Segen beten für uns. Der Herr segne euch, er halte euch nahe bei sich, er fülle euch mit seinem Geist, mit Stärkung, er stärke euch an dem inneren Menschen, wie der Paulus da schreibt. Vater, stärke uns und segne uns, Herr, wenn wir hier rausgehen, zurück in unser Missionsfeld, zurück in den Alltag, in die täglichen Kämpfe. Halt uns nah bei dir, Vater. Lass die Erinnerung wach sein in unserem Herzen und in unseren Gedanken an deine Gegenwart und an unserem Bund mit dir, an dem, was du für uns getan hast. so segne uns und begleite uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und so geht mit seiner Kraft und mit seinem Segen. Amen.